Guten Abend, herzlichen Dank für das Stück von Jedermann. Und als ich es so gelesen habe und gewusst habe, das wird auch gesungen an so einem Abend, habe ich mir gedacht, was denkt man eigentlich dabei, wenn man sowas singt? Und ich habe darf ich ganz offen sprechen, ne? Und vor 3 Jahren habe ich meine Mutter beerdigt. Und das war schon, das war hart gewesen. Und wenn man so am Grab steht, beziehungsweise noch in der Aussegnungshalle und die Hand so auf dem Sarg hat, da ist man sich gar nicht so richtig bewusst, dass das endgültig ist. Und das ist mir eigentlich jetzt erst dieses Jahr so richtig aufgefallen, als mein Vater uns besucht hat, dass das endgültig ist. Und ich sagte das meiner Frau, das ist irgendwie komisch, das ist ein komisches Gefühl. Das ist wirklich seltsam, das fehlt einfach was im Leben. Und es mag auch nicht immer so gerade gelaufen sein, das Leben. Es mag auch nicht immer so gewesen sein, wie ich mir es gewünscht hätte. Aber irgendwas fehlt. Und dann vor jetzt ein bisschen mehr als einem Jahr habe ich einen lieben Freund von mir beerdigt, der 24 Jahre alt geworden ist, der in Kanada war und sein großer Traum war, dort zu arbeiten. War auf einer Bibelschule, hat dann mitgearbeitet. Und sein Ziel war dann letztendlich nach Kanada umzusiedeln und hat dann noch eine Chance gehabt, dann mit einem Freund auf eine Wanderung zu gehen. Das haben sie dann auch gemacht. Und auf der Wanderung haben sie so einen Bienenschwarm dann aufgescheucht und er ist gestochen worden. Andere sind auch gestochen worden, aber er hat eine allergische Reaktion gezeigt und ist dort am Ort verstorben. Ich habe dann ein kurzes Jahr später darauf mit jemandem sprechen können, der dabei war bei der ganzen Aktion. Es war eine ganz tragische Aktion. Und tragisch war auch natürlich für die Eltern, dass an dem Tag eigentlich, als er wieder ausreisen wollte nach Kanada, an dem Tag ist er dann beerdigt worden. Und das Interessante war, ich hab dann auch die Predigt gehalten bei dieser Trauerfeier. Und ich habe eigentlich nur aus seinen Briefen vorgelesen, die er geschrieben hat an seine Eltern. Und kurz vorher noch, bevor eben dieses tragische Unglück geschehen ist in seinem Leben, kurz vorher hat er ihnen noch einen Brief nach Hause geschrieben, wo dann so sinngemäß drin stand, was auch immer kommt, es ist gut zu wissen, dass unser Leben in der Hand des lebendigen Gottes liegt. Und das ist der einzige Trost, den die Eltern haben. Vor einem Jahr jetzt ist es her, haben Geschwister von uns, liebe Freunde, ihre Tochter zu Grabe getragen. Die ist nur einen Tag zum Skifahren gegangen mit Freunden und die Freunde, die haben dann gewartet, dass die Tochter dann unten rauskommt am Skilift, kam nie an. Und die haben sie dann gesucht und final dann auch gefunden, dass sie sind Skifangzaun reingefahren, eigentlich in eine Strecke, die total ungefährlich war. Im Skifangzaun reingefahren, wohl umgefallen auf dem Rücken, das Genick gebrochen. Tod, 17 Jahre. Und der Papa, der hat dann an der Beerdigung, hat er einen Brief erhalten, noch an dem Tag der Beerdigung, den seine Tochter selbst geschrieben hat. Sie war auf einer Neujahrsfreizeit gewesen und auf dieser Neujahrsfreizeit hat sie an sich selbst einen Brief geschrieben. Den hätte sie ein Jahr später hätte sie den dann bekommen. Aber weil derjenige, der diese Freizeit leitete, fand es angemessen, dass er den Brief, den seine Tochter schrieb, schon jetzt an die Familie sendet. Und die Eltern wussten ja gar nicht, was drin steht. Er wusste auch nicht, was drin steht in dem Brief. Aber in dem Brief stand so zitatgemäß, was auch immer kommt und was die Welt auch immer denkt. Und dann so im Jugendslang, sie war 17 Jahre alt, im Jugendslang SCH drauf. Hauptsache ist, auf dem Weg zu Jesus. Und der Vater sagte, das hat ihn dermaßen getröstet, als er merkte, das war das Ein und Alles seiner Tochter auf dem Weg zu Jesus. Und letztendlich, ihr Lieben, ist es so, wie wir es auch vorhin gehört haben, eigentlich, es hört sich komisch an, aber aus berufenem Mund von einem Bestatter. Und ich merke auch im Umgang dann mit dem Tod, nicht jeder Bestatter kann mit dem Tod so umgehen. Viele Bestatter sind auch nur berufsmäßig dabei, die möchten da kaum ran an die Sache. Die möchten es auch kaum ranlassen. Und es leuchtet, und das kann man nicht eingehen, dass ein Mensch das einfach so als ein Handwerk nur sieht, weil es da wirklich mit dem zu tun hat, was uns alle betrifft. Und bin ich sehr dankbar einfach auch für die offenen Worte. Und dass das eben nicht einfach nur so vorbeigeht. Aber ich denke mir, was macht ein Mensch damit, an dem das eben auch nicht einfach nur so vorbeigeht, aber der hat nirgendwo, der hat keinen Sinn, der hat keinen Grund dahinter. Der hat auch keinen Grund unter den Füßen. Der weiß gar nicht, was er damit anfangen soll. Der muss es dann wegreden, gutreden. Der muss so tun, als wenn es nicht wäre. Und die Tatsache ist, wir leben so in dieser Welt, wir tun auch so, als wenn das nicht wäre. Obwohl dann Filme, Katastrophenfilme wie 2012, dieser Film Der Weltuntergang, das ist dann plötzlich der Kinoknüller und da läuft nicht jeder, aber viele laufen da rein. Jedermann. Und wenn es jedermann dann plötzlich trifft, weil das kann ja jedermann treffen dann hinterher, dann sagt plötzlich jedermann, was für eine Katastrophe. Warum ausgerechnet wir? Und vorher haben wir noch Geld bezahlt, um uns so eine Katastrophe anzuschauen. Ist komisch irgendwie. Wir beschäftigen uns mit dem Tod und nehmen ihn gar nicht ernst. Und ich glaube, wir sollten uns vielmehr mit dem Leben beschäftigen. Ich habe einen Bericht gesehen von Genforschern, die sagten, die haben drin geforscht. Das ist immer so ein Beispiel, das ich bringe, wenn ich dieses Thema aufgreife, weil das mich bewegt. Die haben geforscht in dieser Reihe, wie lange könnte man das Leben eigentlich verlängern? Also medizinisch gesehen, genetisch gesehen. Und dann sagten Forscher, man könnte die Gene könnte man manipulieren, dass der Mensch wenigstens 350 Jahre alt werden könnte. Und dann war ein Forscher dabei gewesen und dieser Forscher sagte und stellte die Frage in den Raum, warum möchten wir das überhaupt? Und in dieser Fernsehsendung war es total ruhig. Keiner hat ein Wort gesagt. Und ich dachte, wie viele Zuschauer bestimmt auch, jetzt würde wohl irgendwann die Antwort kommen. Aber keiner hat eine Antwort gegeben. Und der Forscher sagte dann, ich gebe Ihnen die Antwort. Wir haben alle Angst. Wir haben alle Angst. Weil wir wissen alle ganz genau, da kommt noch was. Die letzte Instanz kommt noch. Und vor der haben wir alle Angst. Und wir wollen so tun, als gäbe es das nicht. Und das finde ich so gewaltig, ihr Lieben, dass das in uns ist es ja angelegt und das wissen wir ja auch, die biologische Uhr tickt. Und keiner weiß, das sagte ich auch bei der Beerdigung meiner Mutter, genauso wie bei der Beerdigung von meinem lieben Freund, keiner weiß, wer ist der Nächste. Was ich weiß ist, es gibt einen Gott, einen liebenden Gott, einen lebendigen Gott, der will nicht, dass wir vor Angst geplagt, vor wer ist der Nächste in dieser Welt leben müssen. Der will, dass wir die Welt mit offenen Augen sehen können. Und ein Stück weit, ihr Lieben, will er auch dann dadurch, indem wir die Welt mit offenen Augen sehen können, dass wir auch mit offenen Augen und mit offenem Herzen ihm entgegengehen können. Dass wir die Welt mit offenen Augen sehen können, wie sie wirklich ist. Und es ist diese Welt. Und dass wir mit offenem Herzen ihm entgegengehen können, weil er uns mit offenen Armen entgegenkommt. Der Gott, der von sich sagt, siehe, ich war tot, doch ich bin lebendig. Und ich halte die Schlüssel des Todes und des Abgrundes in meiner Hand. Jesus Christus. Der Gott, der uns im Alten Testament einen guten Ratschlag mit aufs Leben gibt, den der jedermann hätte beherzigen können. Und zwar lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Oder, wie es Martin Luther übersetzt hat, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also das war wohl auch im Umgang von Martin Luther in der damaligen Zeit und überhaupt von den Bibelschreibern dann viel, viel, viel früher, war es eine Tatsache gewesen, dass sie auf Menschen getroffen sind, die haben diese Tatsache wegdiskutiert. Oder beziehungsweise die haben wenigstens so gelebt, als gäbe es es nicht. Und dieses Leben kann ziemlich unklug machen. Weil irgendwann holt es eben jeden ein, so wie es der Jedermann erlebt hat. und man kann auf nichts mehr setzen. Es kann ziemlich unklug enden. Der Psalmist schreibt: Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst: Kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Und genauso geht es eigentlich auch in meinem Leben. Ich rede jetzt hier und weiß gar nicht, ob ich morgen noch reden werde. Weiß ich gar nicht. Ich lebe zwar so und ich hoffe mal, dass es so ist, aber ich weiß es eigentlich nicht. Wenn ich Realist bin, muss ich sagen, ich weiß es nicht. Das wäre realistisch, weil das Leben so ist. Aber ich ertappe mich selbst dabei, dass ich ziemlich unrealistisch bin. Ich plane schon die Zukunft und ich plane und ich plane und ich plane und ich plane weit im Voraus. Und dann steht vielleicht auch mal irgendwann mal über meine Todesanzeige plötzlich und unerwartet. Und dabei müsste drüber stehen: plötzlich, aber erwartet. Und es zeigt dann manchmal, dass wir das wirklich nicht erwarten. Nicht, dass wir es herbeisehnen. Wir brauchen keine Todessehnsucht. Wie es bei Menschen dann ist, eben die lebensmüde sind. Wir müssen nicht einen Tod herbeisehnen. Aber nur, dass wir Realisten sind. Dass wir das erwarten, dass wir auf diesen Tag zuleben. Und dann kann da drin stehen: plötzlich, aber erwartet. Und dazu brauche ich den Gott, der das Leben ist, der in Jesus Christus sich uns offenbart hat, als der, der sagt: Ich bin das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, auch wenn seine äußere Hülle verfällt, wenn sie zu Staub wieder wird, aber das, was der Mensch eigentlich wirklich ist, es wird leben auf Ewigkeit. Wer an mich glaubt, der wird nicht, es wird nicht dem Verfall und Zerfall preisgegeben, sondern das wird leben. Das, was du eigentlich wirklich bist, Heinz Spindler, das wird wirklich leben. Deine Persönlichkeit, die Seele, die ich dir gegeben habe, wenn du an mich glaubst, wenn du mir vertraust. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die auf ihn vertrauen, die ihm Glauben schenken, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das soll jetzt schon beginnen. Über alle Tränen, über alles Leid, und es ist Tod, Tränen und Leid, weil es Trennung ist. Und es ist auch richtig so, ihr Lieben, dass es uns dann auch wehtut, weil wir Menschen sind, die Gefühle haben. Und ich muss keine Gefühle verdrängen. Viele verdrängen Gefühle, und ich habe das auch gesehen, als meine Mutter starb, habe ich das Gefühl irgendwie verdrängt. Das war ganz seltsam. Ich bin auf den Friedhof dann gelaufen, das war wie in Trance, und ich habe dann die Beerdigung gehalten und ich habe das gar nicht alles richtig realisiert. Als ich dann ein Jahr später an meinem Schreibtisch saß und plötzlich in Tränen ausgebrochen bin. Ich habe einfach nur geweint. Weil mich plötzlich der Schmerz übermannt hat, den ich immer versucht habe, bewusst oder unbewusst, zu verdrängen. Weil es muss ja weitergehen. Es ist fast, wie es in einem Lied heißt: The show must go on. Aber wir sind Menschen mit Gefühle. Wir sind auch so geschaffen. Es ist auch Schmerz damit verbunden. Leben ist Schmerz. In Schmerzen geboren und letztendlich dann der Tod bringt auch Schmerzen mit sich. Und die Bibel lädt uns ein und sagt: Werdet doch klug, denkt drüber nach, ihr Leben. Und klug werdet ihr, wenn ihr den bittet, der das Leben ist, der euch das Leben schenkt und der letztendlich auch der Bestimmer über dem Leben ist, der letztendlich bestimmt, wie lange. Dass ihr den auch regieren lasst und den auch anerkennt in eurem Leben. Den, der das Leben selbst ist. Siehe, ich war tot, doch ich bin lebendig, Jesus Christus. Der von sich sagt: Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Und ich will, dass du lebst. Du bist der Vergänglichkeit unterworfen, das kam durch den Sündenfall in diese Welt. Alles ist der Vergänglichkeit unterworfen, die schönen Blumen sind der Vergänglichkeit unterworfen, meine schöne glatte Haut ist der Vergänglichkeit unterworfen, irgendwann wird sie nicht mehr so schön und glatt sein. Da kann ich noch so viel Creme draufschmieren, wie ich möchte. Und es gibt auch Männer, die legen mittlerweile auch schon Make-up an. Und lassen sich auch alle richtig färben, damit man eben das nicht sieht, dass es der Vergänglichkeit unterworfen ist. Nicht schlimm, wenn man sich die Haare färben lässt, okay? Aber es ist oft so, weil es plötzlich merkt man, oh, das ist gar nicht mehr so, wie es mal war. Und dann merken wir schon das erste graue Haar. Der Vorteil von uns Männern ist, es macht uns interessant. Hat mir meine Friseuse gesagt. Ich weiß nicht, ob man alles glauben kann, was sie sagen. Aber es zeigt mir einfach die Vergänglichkeit und es ist so. Und das ist die Tatsache. Und irgendwie versuchen wir Menschen, das zu verdrängen. Und die Bibel sagt, probier es gar nicht, weil dein Leben ist so. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Deswegen wollen auch manche Menschen diesen Planeten nicht verlassen, ihr Lieben, weil sie merken, da ist so viel, wenn es da wirklich einen letzten Richter gibt, da kann ich nie bestehen. Und selbst die Werke letztendlich haben den jedermann auch nicht bis zum Letzten begleitet. Die haben ihn auch allein gelassen. Weil den letzten Schritt, den kann nur der bewältigen, der uns das schenkt, was es selbst ist, das Leben, Jesus Christus. Den letzten Schritt kann nur das bewältigen, was Jesus uns schenken kann, den Glauben an den lebendigen, auferstandenen Gott. Der, der den Tod besiegt hat, der, der lebt und der regiert und der wiederkommen wird in Macht und in Herrlichkeit. Und der auferwecken wird und der Gericht halten wird über Lebende und Tote. Das war der Glaube der Christenheit von Anfang an. Und das hat sie eigentlich auch so glaubensmutig gemacht und so froh gemacht und so froh und glaubensmutig gemacht, das Evangelium von Jesus Christus, trotz der größten Widerstände, trotz Blut und Tränen und Tod. Die Geschichte der Christenheit, ihr Lieben, ist eine Geschichte voller Blut, Tränen und Tod. Sind verfolgt worden, in die Arenen gesperrt worden im Römischen Reich, werden bis heute noch weltweit verfolgt. Tausende und Abertausende von Christen verlieren heute irgendwo ihr Leben in der Welt, weil sie Jesus gehören. Nicht, weil sie selbst ein Schwert in die Hand nehmen oder ein Maschinengewehr oder eine Bombe, sondern weil sie Jesus gehören. Weil sie ganz einfach diese Botschaft vom Leben verkünden. Weil sie ganz einfach den in sich tragen, der das Leben ist. Und dieser Geist, diese Welt, der einen echten Geist des Todes ist, der hasst diese Botschaft von Jesus Christus. Komisch. Von dem, der sagt, ich bin das Leben und ich will, dass du lebst. Ich will, dass du Hoffnung hast über diesen letzten Schritt hinaus des Todes. Ich will, dass du nicht in Tränen aufgelöst und in Zerschlagenheit deiner Seele die letztlichen Tage deines Lebens fristen musst, sondern ich will, dass du in deinem Herzen das verspürst. Über den Tod hinaus ist jemand, der dich hält, der lebendige Gott. Und er hat sich das was kosten lassen, ihr Lieben. Der Herr Jesus Christus lässt uns ausrichten in seinem Wort durch den Apostel Paulus, der Sünde sollt, der Preis für die Sünde ist der Tod. Der Tod kam in diese Welt, weil die ersten Menschen gewählt haben, Gott den Rücken zuzukehren. In der Welt Gottes gibt es keinen Tod, weil er das Leben ist. Aber der Tod brach herein in diese Welt. Mit all seinen Folgeerscheinungen, mit Tränen, mit Hoffnungslosigkeit, mit Zerschlagenheit, mit manchmal billigen Antworten, mit manchmal billigen Tröstungen, mit manchmal billigen Tröstungsversuchen, so brach der Tod in diese Welt hinein. In seiner ganzen Schrecklichkeit, seiner ganzen Angst, die uns einjagt. Und das schreibt der Apostel Paulus, dafür, dass der Mensch diesen Weg gewählt hat, brach der Tod in diese Welt hinein. Die Gabe Gottes aber, sagt der Apostel Paulus, ist das ewige Leben in Jesus Christus. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus. Die Botschaft von Jesus Christus ist die Botschaft des Lebens, ihr Lieben. Ist die Botschaft des Lebens. Und wenn wir hier sind, die hier auf der Bühne auch stehen, das sind Vertreter des Lebens. Wir sollen Menschen das Leben bringen. Wir sollen Menschen ermutigen und eine Ermutigung sein, dass sie den sehen dürfen und kennenlernen dürfen und eingeladen werden zu dem, der das Leben ist. Siehe, ich war tot, doch ich lebe. Denjenigen, von dem der Apostel Paulus sagt, Jesus Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die frohe Erwartung auf die Herrlichkeit, sagt der Apostel Paulus mit diesem Wort Hoffnung. Ist nicht so, wie wir dieses Wort ausdrücken müssen, naja, so ich hoffe mal, ich wünschte mir und wenn das wirklich wahr wäre, sondern der Apostel Paulus spricht von einer Gewissheit, die mich freudig auf diesen Tag zuleben lässt. Dass ich Gott gegenüberstehe, nicht mit einer Angst im Herzen, mit dieser Hoffnung, ich hoffe mal, das reicht. Meine Werke werden doch hoffentlich reichen. Es wird doch hoffentlich reichen, dass ich auch mal ein Prediger war. Aber es wird doch hoffentlich reichen, dass ich ab und zu mal in der Bibel gelesen habe. Das wird doch hoffentlich reichen, dass ich meine Nachbarn auch mal besucht habe. Aber es würde hoffentlich reichen, dass ich echt versucht habe, so gut wie möglich ein guter Mensch zu sein. Aber wer kann das schon in dieser Welt? Es ist einfach ein Kampf. Von dem schreibt der Apostel Paulus nicht. Er schreibt von dieser Gewissheit, ich weiß, es reicht. Weil das, was meinen Glauben ausmacht, ist begründet in einer Person, die den Tod überwunden hat und sogar die Sünde überwunden hat. Die ganze Schuld in dieser Welt, den ganzen Hass, die ganzen Tränen und die Person heißt Jesus Christus. Und weil ich an den glauben darf, ich muss nicht, aber ich darf. Er hat mich eingeladen und ich habe geantwortet, ja, das will ich. Deswegen habe ich das Leben gewählt. Und deswegen bin ich ein Vertreter dessen, der das Leben ist. Und deswegen habe ich lebendige Hoffnung, wie sie auch immer kommen mag, in all meinen Tränen. Und ihr Lieben, das möchte ich auch ganz bewusst und deutlich sagen. Das heißt nicht, dass es keine Tränen dann mehr gibt. Heißt es nicht. Und es heißt auch nicht, wenn ich Jesus Christus gehöre, dass ich durchs Leben tanze, voller Freude im Herzen, weil das alles so klasse ist. Heißt es auch nicht. Aber das heißt, dass wenn ich Jesus Christus gehöre, dann gehöre ich dem, der all das, was mir Angst macht, der all das, was meine Seele droht zu zerreißen, besiegt hat. Hölle, Tod und Teufel und die Schuld, die mich manchmal plagt bis zum Gehtnichtmehr. Am Kreuz von Golgatha. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Alle die auch, die vom Tod geplagt werden, vor der Angst des Todes. Und es schreibt später der Hebräerbriefschreiber. Und der sagt ganz deutlich über das Leben von Jesus Christus, dass Jesus Christus alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Durch Todesfurcht. Und was haben wir Menschen noch wirklich Angst vorm Tod? Und hier oben steht jemand, der auch nicht unbedingt sagen würde, oh, ich freue mich so auf den Tod. Das ist auch Fantasterei. Aber was ich sagen kann ist, hier oben steht jemand, in dem sein Herzen ist diese Sehnsucht, eines Tages bei Christus zu sein. Dieses feste Wissen in meinem Herzen, ich werde bei Christus sein. Warum? Weil ich das annehmen durfte, dass er für mich gestorben ist am Kreuz von Golgatha. Und nicht bloß, dass er gestorben ist, sondern dass er lebt, weil er auferstanden ist. Und der, der auferstanden ist, der hat auch meinen Tod besiegt. Und er wird mich leben lassen, weil es sich für mich verbürgt vor dem Vater im Himmel. Er ist mein Leben. Und deswegen sagt auch der Apostel Paulus, ich habe Wunsch abzuscheiden von dieser Welt. Er sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, was auch immer kommt in diese Welt. Und da mag es mich auch ein Tod kosten. Egal, sagte Paulus mit anderen Worten, ich werde eines Tages bei meinem Retter sein, in seiner Gegenwart stehen und ich werde ihn sehen, wie er wirklich ist, wie es ein anderer Apostel schreibt, der Apostel Johannes. Das war die Hoffnung und es ist die Hoffnung bis heute, ihr Lieben. der lebendigen Christenheit. Wie es ein Pfarrer in Württemberg mal ausgedrückt hat, von Jesus-Leuten, die Jesus Christus wirklich kennen und lieben dürfen und wissen, er liebt mich auch. Der, der den Tod überwunden hat, der die Sünde überwunden hat, die Schuld überwunden hat, er liebt mich und er ist mein Leben. Der Apostel Paulus spricht von dieser Sünde, die den Tod bringt. Und der Herr Jesus erklärt es in ein paar Kapitel vorher in der Bibel und sagt, wenn jener kommen wird, der Geist Gottes, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Sie glauben nicht dem, der das Leben ist. Sie glauben an alles. Sie glauben an die Sterne, sie glauben ans Horoskop, sie glauben an den DAX, sie glauben an alle möglichen Götter, sie glauben an alle möglichen heiligen Bücher, aber sie glauben nicht an den, der das Leben ist. Jesus Christus. Jesus Christus. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, stellt er eine wichtige Frage seinen Jüngern und sagt, was sagen die Leute von mir, wer ich bin? Und dann sagen die Jünger so, ah ja, die einen Leute sagen, du bist der Elia. Die anderen sagen, du bist der Johannes. Die anderen sagen, du bist ein großer Prophet. Und der Herr Jesus sagt, ganz interessant, was die Leute sagen. Und jetzt aber, was sagt ihr? Jetzt wird's mich interessieren, was sagt ihr? Johannes, Bartimäus, Thaddäus, Andreas. Was sagt ihr? Und der Petrus hat gesprochen für die ganze Menge und sagt, du bist der Christus. Du bist der Retter. Du bist der Messias. Mit anderen Worten, du bist das Leben. Du bist die Offenbarung des Himmels. Für die, die geknechtet sind, in der Gefangenschaft des Todes, in der Angst vor dem Tod, in der Dunkelheit ihrer Sünde. Du bist das Leben. Das ist alles in dem Begriff Christus inbegriffen. Und der Herr Jesus schaut Petrus an und sagt zu ihm, richtig, Petrus, aber eines sage ich dir, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern es hat dir Gott im Himmel offenbart. Es braucht eine Offenbarung vom himmlischen Vater. Und ihr Lieben, das dürfen wir Gott bitten. Wir dürfen ihn bitten, Herr, wenn es dich gibt, wenn das stimmt, dann gib mir diese Offenbarung. Wenn das so wichtig ist, dass Jesus Christus selbst sagt, das ist die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Und diese Sünde bringt Tod. Diese Sünde bringt Tod. Der Tod der Seele. Und es zieht alle Katastrophen in dieser Welt nach sich, dass sie nicht an den glauben, der das Leben ist. Der das Leben gebracht hat, der den Tod überwunden hat. Und den Hass und die Schuld und all die Tränen in dieser Welt, das ist die Sünde, sagt Jesus. Und wenn das so die Sünde ist, die letztendlich das mit sich bringt, ihr Lieben, den Tod und die Hoffnungslosigkeit, und wenn Jesus das sagt, dann wäre das eine große Sache, dass Menschen heute Abend hier sagen, wenn das wirklich stimmen sollte, dann wäre es wichtig für mich, an diesen Christus glauben lernen zu dürfen. Und sich einzugestehen unter Umständen, das kann ich nicht, weil das spricht so viel dagegen. Aber wenn das stimmt und wenn das so wichtig ist, dann will ich das wenigstens versuchen. Und wie ich das gestern Abend jemandem sagte auch, wenn du ganz einfach nach Hause gehst und sagst, wenn das alles stimmt, was die Bibel sagt, und was die Christen da verkünden, wenn das wirklich alles stimmt. Wenn das stimmt, was der Herr Hoffmannsthal geschrieben hat in seinem Lied, dass als ein Mensch wird, er wird geboren und keiner ginge mehr verloren. Glaubst du dran in diesem Leben, so ist dir deine Sünd vergeben. Glaubst du dran in diesem Leben, so ist dir deine Sünd vergeben und gestillet ist Gottes Zorn. Wenn das stimmt, dann ist es die wichtigste Botschaft, ihr Lieben, die diese Welt hören muss, die Botschaft von Jesus Christus, den Auferstandenen, der gekommen ist in diese Welt, um uns die Liebe des lebendigen Gottes zu offenbaren, der uns befreit von der Knechtschaft des Todes. Und Menschen in ganz obskure Sachen treibt, nur damit sie der Knechtschaft des Todes entfliehen können. Menschen, die sich einreden, irgendwie das Paradies verdienen zu können, die machen die seltsamsten Sachen, die Leute, um sich das Paradies zu verdienen. Und dabei sagt die Schrift, letztendlich ist es so einfach und doch so schwer, sein ganzes Vertrauen in den Mann von Golgatha zu setzen, der gekommen ist, um den Tod zu besiegen, um Leben zu bringen, denen, die gebunden sind in der Finsternis und in der Furcht des Todes, denen Hoffnung zu bringen, die hoffnungslos sind, die zu erretten von dem Tag, von dem die Bibel schreibt, es ist dem Menschen gesetzt zu sterben. Und danach kommt das Gericht. Danach kommt das Gericht. Da gibt es dann keine Ausreden mehr, gibt es nichts mehr, gibt es nicht, ich war und ich habe gemeint und das war doch alles so und ich habe auch versucht, so glücklich zu werden, Gott. Er sagt, das ist die Sünde, das habe ich dir ausrichten lassen in deinem irdischen Leben, das ist die Sünde, dass du nicht glaubst an dem, der das Leben ist, der dir das Leben gebracht hat. Dass die Gerechtigkeit, die dir Gott gebracht hat durch das Blut von Jesus Christus, hast du abgelehnt. Das war dir alles zu einfach. Das hat mir vor kurzem mal wieder einer gesagt, das ist so einfach, Heinz. Das ist dermaßen einfach, das glaubt dir niemand. Und es kann auch keiner glauben, wenn nicht eine Offenbarung durch den Geist Gottes kommt in das Leben von Menschen. Kann es niemand glauben. Und die, die es nicht glauben können und nicht glauben wollen, manche, das sind hoffnungslose Menschen, ihr Leben. Weil es nur eine Hoffnung gibt, die uns durchträgt durch diese Welt hinüber, in die andere Welt Gottes. Und es ist Jesus Christus selbst. Der, wenn wir uns an ihn festmachen und ihn glauben und ihm unser Vertrauen schenken, unseren Schuldschein, der gegen uns Menschen stand, auf den einfach Sünde draufsteht, Ziel verfehlt, Schuld ausgelöscht hat am Kreuz von Golgatha, so schreibt es der Apostel Paulus. Das war die Botschaft des Lebens. Und deswegen sind die ersten Christen auch verfolgt worden. Erstaunlicherweise viele sind verfolgt worden wegen der Botschaft der Auferstehung. Das war so abstrus für die Menschen. Weil wenn es wirklich diese Auferstehung gibt, dann gibt es wirklich lebendige Hoffnung. Dann ist nicht das Grab 1,80 Meter tief das letzte. Aber für manche wäre es schlimm, wenn es Auferstehung gäbe, weil wenn es wirklich Auferstehung gibt und wenn nur Jesus Christus meine Gerechtigkeit ist und ich ihn abgewiesen habe in diesem Leben, dann wird es schlimm. Die Schrift sagt, wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer glaubt und getauft wird, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das heißt, letztendlich rettet uns auch nicht die Taufe, ihr Lieben. Die rettet uns nicht. Nur der Glaube an den Auferstandenen Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist und mit seinem Blut für die Schuld der ganzen Welt bezahlt hat. Nur das rettet uns, Menschen. Der Herr Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Da sprechen wir morgen, übermorgen Abend noch drüber. Aber die Jahreslosung von diesem Jahr ist ganz gewaltig. Und das sagt der Herr Jesus, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Was auch immer kommt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Weil ich das Leben bin. Und der das Leben gewählt hat, der braucht doch vor dem Tod nicht erschrecken. Weil er weiß, der Tod ist nicht das Letzte. Weil er weiß, diese 1,80 Meter, da mögen sie noch so finster sein und der Tag noch so trübe sein, ist nicht das Letzte. Weil er weiß, da kommt der Tag, von dem die Bibel am Schluss schreibt, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen
Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das darf der wissen, der im Leben sein Vertrauen auf den gesetzt hat, der das Leben ist, Jesus Christus. Und ihr werdet leben, auch wenn ihr sterbt. Und wisst ihr, warum das so gewiss ist, sagt Jesus? Wisst ihr, warum das so gewiss ist? Weil ich lebe. Weil ich lebe. Und ich will, dass du lebst. Denn Gott hat kein Gefallen am Tod des Sünders. Und machen wir es nochmal fest, ihr Lieben. Der Herr Jesus definiert Sünde ganz klar in der Bibel und sagt, da geht es nicht darum, dass man dies und dies und dies verkehrt gemacht hat im Leben. Weil das machen die Leute, die sich nur an Werken festmachen. Aber ich hab doch. Und zum Schluss wird Gott sagen, jetzt stehst du vor mir und du hast so viel. Du hast nur Jesus nie gewählt im Leben. Das war dir zu langweilig, das war dir zu bedrohlich. Du wolltest nie den Gott haben, der dein Leben wirklich lenkt. Das war dir alles vielleicht auch so zu oberflächlich, das war dir zu schnell, zu einfach. Es war dein Problem. Warum sollte ich es kompliziert machen, wird Gott sagen, wenn ich dich doch liebe. Warum soll es Liebe kompliziert machen, ihr Lieben? Liebe macht es nicht kompliziert. Ich liebe dich doch. Und du hast diese Liebe ausgeschlagen. Und der Herr Jesus definiert diese Sünde ganz klar und sagt, weil sie nicht an mich glauben, sie vertrauen mir nicht. Und deswegen werden sie in ihren Sünden sterben, sagt die Bibel. Diejenigen, die nicht an ihn glauben. Aber wir dürfen, wie der Psalmist, beten, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Auf dass wir klug werden. Und uns zu dir kehren. Zu dem Gott, der sich schon lange zu uns gekehrt hat. In Jesus Christus, am Kreuz von Golgatha, zu uns gekehrt hat, die Arme ausgestreckt. Ich finde es immer interessant auch, ich spreche viel mit Menschen auf der Straße, was gibt es für große Diskussionen, ob Jesus jetzt am Kreuz gestorben ist oder nur an einem Holz. Interessant. Und ich finde es interessant, ihr Lieben, dass die Menschen so gern drüber diskutieren, weil die wollen den Fakt wegdiskutieren, dass es seine Arme wirklich ausgebreitet hat. So denke ich das manchmal. Die Arme der Liebe auch. Die wollen lieber darüber diskutieren, wie war das jetzt nochmal, wenn es überhaupt so war. Das war ja eigentlich gar nicht Jesus, der am Kreuz gestorben ist, das war irgendwer anders. Und er ist ja gar nicht gestorben am Kreuz, sondern er ist nur in Ohnmacht gefallen und als er dann in die Höhle gelegt wurde, dann ist er wieder aufgemacht aus seiner Ohnmacht und ist dann in ein fremdes Land gewandert und hat dort geheiratet und hat da Kinder bekommen. Der Apostel Paulus sagt, wenn Jesus Christus nicht gestorben ist, wie es die Schrift bezeugt, nicht begraben wurde, wie es die Schrift bezeugt, und nicht auferstanden ist, wie es die Schrift bezeugt, so sind wir alle Lügner. So sind wir alle Lügner. Und euer Glaube ist null und nichtig, sagt der Apostel Paulus. Aber weil Jesus auferstanden ist, haben wir lebendige Hoffnung. Deswegen konnte er das so verkündigen, so gewaltig. Und dann versuchen Menschen herum zu diskutieren, ob ein Stück Holz und wie man das alles wirklich ausdrücken kann. Und es wurde bekannt, in der römischen Welt sind diese Menschen ans Kreuz genagelt worden. Und ich nehme es jetzt einfach mal symbolisch als diese ausgestreckten Arme Gottes. Meine Arme ausgestreckt, ich habe mich nicht verschränkt. Ich habe mich nicht verschlossen vor dir. Ich habe mich geöffnet für dich. Ich habe mich angreifbar machen lassen für dich. Ich habe mich schlagen, verspotten lassen, hassen lassen für dich. Damit du leben kannst. Wenn du den willst, der das Leben ist, Jesus Christus. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, das Leben, die Fülle. Und du wirst leben, auch wenn du stirbst. Wenn du an den glaubst, der das Leben ist, Christus. Und dann wird lebendige Hoffnung im Herzen sein, über den Tod hinaus. Und ich weiß, es wird nicht der Mammon sein, war dir geliehen für irdische Tag. Und geh nicht mit auf deinen Weg. Ich gehe nicht mit auf deinen Weg. ist als um nichts Hände recken und hilft kein Knirschen und Zähneblecken. Fährst in die Grube nackt und bloß, so wie du kamst aus Mutters Schoß. Und es werden auch nicht die Werke sein, die wir bringen können, sondern es werden die Werke sein, die Gott gebracht hat. Das Werk am Kreuz von Golgatha. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Der Schuldschein, der gegen uns stand, ist ans Kreuz genagelt. Und das, was uns die ganze Furcht einjagt, ist besiegt, der Tod. Und deswegen dürfen Menschen lebensfrohe Menschen sein, Realisten sein, in diese Welt realistisch leben und Hoffnung verkünden, Mut verkünden, Leben verkünden. Und das da möge Gott dazu schenken, dass das mehr und mehr in meinem Leben zum Ausdruck kommt, die Verkündigung des Lebens. Weil Christus will, dass wir leben. Er hat keinen Gefallen am Tod des Sünders. Amen. Wir möchten ein Gebet heute Abend wieder einblenden. Das war so jeden Abend einblenden, weil es eine Hoffnung ist, dieses Gebet, weil es ein Hinweis ist auf das, wie wir diese Hoffnung finden kann. Dieses Gebet, das ist auch hier vorne am Kreuz so an Bändchen festgemacht. Und dieses Gebet hier vorne am Kreuz kann sich derjenige oder diejenige abholen, der dieses Gebet von ganzem Herzen sprechen kann. Es ist ein Riesengeschenk, ihr Lieben, wenn es von ganzem Herzen sprechen kann und wissen darf, ich bin erlöst durch den Mann am Kreuz von Golgatha, durch Jesus Christus, erlöst von der Angst des Todes, erlöst von der Pein meiner Schuld, meines Versagens. Ich bin erlöst von der Finsternis, von dem, der das Licht ist, Jesus Christus. Und dieses Gebet, das möchte ich euch dazu einladen, dass wir das in Ruhe, während Friedemann Rau hier auf dem Klavier ein bisschen spielt, das Gebet einfach lesen. Und am Schluss möchte ich euch einladen, mit mir aufzustehen. Ich stehe ja schon, aber diejenigen, die noch sitzen und die aufstehen können, aufzustehen, dass wir miteinander beten. Ich möchte dann auch das Gebet vorbeten und dann auch die Leute einladen, das mitzubeten, auch einfach mitzubeten. Weil in dem Gebet viele Elemente enthalten sind, die auch wichtig für diejenigen sind, die schon mit Jesus leben. Einfach dieser Dank, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Und diejenigen, die sagen, das Gebet habe ich das erste Mal in meinem Leben gebetet. Und heute Abend habe ich es gebetet, weil ich es verstanden habe, dass Jesus das Leben ist. Und er kam, um mich zu erretten, um mich zu erlösen von meiner Schuld, von meiner Verlorenheit. Und er möchte mir Sicherheit geben, im Leben wie im Tod. Meine Sicherheit sein durch sein Blut. Ich war verloren, aber jetzt bin ich gefunden durch Christus. Dass diejenigen, die das erste Mal mit Gewissheit beten, möchten wir euch im Anschluss einladen, dann nach vorne zu kommen, um einfach das Gebet abzuholen. Und wenn jemand noch da ist und sagt, ich möchte gerne ein Gespräch haben und möchte nochmal mit jemandem beten nochmal, dann möchten wir auch gerne da sein, um einfach diese Angebote zu machen. Aber werdet mir jetzt still und während das Klavier spielt, dass ihr das einfach lest, auf euch wirken lasst. Und am Schluss möchte ich dann gerne dann mit uns ein Gebet sprechen. Und wenn jemand im Anschluss nach vorne kommt und so ein Gebet abholen möchte, wir werden die Menschen nicht zählen und auch nicht die Namen aufschreiben. Du musst keine Furcht haben, weil letztendlich sagt die Bibel, freut euch, dass euer Name im Himmel angeschrieben ist. Und der Name derer ist angeschrieben, die sich allein an Jesus Christus festmachen. Dass Christi Blut und Gerechtigkeit sei meine Zuversicht, sei mein Ehrenkleid, wie es der Liederdichter schreibt. Und derjenige, der das hat, preist den Herrn. Der Hugo Hofmannsthal ließ ihm noch sagen, ganz tragisch sein Leben. Am Tag, als sein Sohn beerdigt werden sollte, ist er auch gestorben. Und so tragisch ist manchmal das Leben. Was mag er gedacht haben, wissen wir nicht. Wir wissen, was wir jetzt denken. Und Gott weiß, was wir jetzt denken. Und ich weiß, was Gott will. Er will uns Leben schenken. Und dazu möchte ich euch alle einladen, aufzustehen, dass wir miteinander beten. Ich möchte gerne das Gebet mit uns sprechen und lade jeden dazu ein, einfach das Gebet mit zu beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast und am Kreuz für mich gestorben bist. Ich komme zu dir mit all meinem Versagen und all meiner Schuld und bitte dich um Vergebung. Danke, dass du mich durch deinen Tod von meiner Sünde Gott und anderen gegenüber reinigst. Ich möchte dir als meinen persönlichen Herrn und Retter nachfolgen. Danke, dass ich dir auf ewig angehöre und jetzt Gottes Kind bin. Danke, dass du in mir lebst. Amen. Und ich möchte dir danken, Herr Jesus Christus, dass du die Herzen siehst und du weißt, wie wir es Menschen wirklich meinen. Ich danke dir, dass du uns klug machen möchtest, dass wir bedenken, dass wir sterben müssen und dass wir uns letztendlich nicht fürchten müssen vor diesem Tag, sondern mit einer Hoffnung, mit einer lebendigen Hoffnung auf diesen Tag zugehen dürfen, dass dieser Tag nicht das Ende sein wird, sondern der Anfang von dieser wunderbaren neuen Welt Gottes, auf die wir zuleben dürfen, die sich in unseren Herzen jetzt schon ausbreitet. Wenn wir dir in diesem Leben gehören, dann werden wir dir auch über den Tod hinaus gehören. Und darüber möchte ich dich preisen, Herr. Und ich will dich bitten, dass du Menschen heute Abend Leben schenkst, sie das verstehen lässt, durch deine Liebe und Barmherzigkeit. Amen.